Grüß Gott und herzlich willkommen zur neuesten Folge der Sportgondel. Wir bleiben unserem Motto der vergangenen Woche treu und beschäftigen uns weiter mit Rollstuhlbasketball, genauer gesagt den RBB Iguanas München. Nachdem wir letzte Woche zwei Spieler zu Gast hatten, haben wir uns diese Woche die Verantwortlichen geschnappt. Einmal Head Coach Sebastian Magenheim, Ex-Iguanas Kapitän und jahrelang einer der Schlüsselspieler bei den Leguanen gewesen, hat dann vergangene Saison die Headcoaching-Aufgaben übernommen. Er selber ist unter anderem Weltmeister geworden mit der Nationalmannschaft und war auch bei den Paralympischen Spielen dabei. Übernommen hat er den Staffelstab vom ehemaligen Headcoach Benny Rücklin, einer der Personen, die die Iguanas zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Benny wollte sich eben vor der Saison ein bisschen mehr auf seine Aufgaben als Vorstand, als Vater und auf seinen neuen Job konzentrieren. Mit diesen beiden Rollstuhl-Basketball-Legenden wollen wir über die abgelaufene, etwas sumpfige Corona-Saison sprechen, über ihre Ziele für die nahe Zukunft und über Abstiege als mögliche Chancen. Mein Name ist Philipp Knappe und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gesenkte Sau, muss es so sagen.
Lieber Benny, lieber Sebastian, herzlich willkommen in der Sportgondel. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Geht's euch gut soweit in der Zeit? Alles in Ordnung, einigermaßen trotz Corona?
Alles gut, vielen Dank.
Ja, die Familie ist fit, wir sind gesund und munter und passt alles, danke.
Erstmal maße ich mir einfach mal an, hier freudig zu verkünden, dass du auch nächstes Jahr wieder Headcoach der Iguanas sein wirst, also quasi jetzt direkt ein zweites Jahr dranhängst, so wie ich das jetzt, glaube ich, auch zum Beispiel vom Flo Mach aus unserem ersten Teil des Iguanas-Pods verstanden habe. Der freut sich darüber sehr, so wie ich das wahrgenommen habe, und vielleicht nimmst du uns so ein bisschen mit, wie das jetzt für dich war. So, du bist ja dann zurückgekehrt, du warst jahrelang eben auch Kapitän und Schlüsselspieler bei den Iguanas, bist dann zurückgekehrt als Headcoach und dann halt direkt in so eine Corona-Saison rein. Was hast du da gedacht vor der Saison oder was waren deine Erwartungen?
Also Erwartungen hatte ich nicht wirklich viele, weil wie du das schon sagst, mit Corona alles so eine Ausnahmesituation war und ist. Ich habe natürlich als Spieler viele Jahre Erfahrung, wie so eine Bundesliga-Saison abläuft und worauf man achten muss. Aber vor dem Hintergrund, dass das jetzt alles anders lief, habe ich gar nicht so sehr geplant. Also ich habe mich aufs Wesentliche konzentriert, versucht, die Mannschaft auf einen Nenner zu bringen und jedem individuell auch noch was beizubringen, damit das ins große Ganze passt, für unsere Spielidee, die ich hatte. Aber ja, wie gesagt, mit Corona war es ganz schwer zu planen, wie das jetzt laufen wird. Wir haben ja beispielsweise auch, das haben der Robel und der Flo ja auch erzählt im letzten Podcast bei dir, dass wir halt später angefangen haben als andere Teams, weil es in Bayern halt einfach so eine krasse Situation war mit den ganzen Fallzahlen. Deswegen war das schwierig und man musste so von Woche zu Woche planen im Endeffekt.
Und wie war jetzt dann dein Fazit, nachdem ihr quasi wieder eingestiegen seid? Dadurch, dass es ja eben quasi, was den Abstieg angeht, außer Konkurrenz war, war das ein Vorteil oder ein Nachteil oder war es einfach nur gut, dass ihr überhaupt Spiele hattet?
Ja, das war Vor- und Nachteil zugleich. Also wenn du in eine Saison gehst, wo du weißt, dass zwei deiner Starting Five Spieler mit Laura und Flo nicht dabei sind. Und gleichzeitig weißt du aber auch, dass es keine Absteiger gibt wegen Corona. Weißt du als Coach, dass du die Mannschaft neu organisieren musst und das, was über die ganzen letzten Jahre einstudiert wurde oder auch die Rollen, die dann so festgelegt wurden, dass die sich halt ganz anders verändern werden. Und das vor dem Hintergrund war das Fluch und Segen, Zugleich, ja.
Benny, wie hast du das gesehen? Weil ich nehme mal an, dass die Entscheidung ja natürlich irgendwie auch über dich zumindest gelaufen ist oder so, oder du ja dann zumindest oder also sagen wir so, ich hab gehört, dass ich auch eben, sag ich mal, durchaus hitzig auch ihr alle euch eben beraten habt und dann eben entschieden habt, doch zu spielen. Wie hast du das so gesehen aus deiner Sicht als Vorstand?
Also ich habe das auf zwei Ebenen gesehen. Zum einen habe ich gesehen, was der Verband, der Rollstuhlbasketballverband gemacht hat. Und da war das zu Anfang von Corona, muss ich sagen, das hat man gemerkt, dass wir noch ein krasser Amateursport sind. Also da wurde eigentlich den Vereinen die ganze Verantwortung in die Hände gelegt und erstmal nichts organisiert und es wurde nicht vorausgeschaut, es wurde einfach nur gefragt, wer spielt, wer nicht, so ungefähr. Und dann sind alle so ganz langsam und träge zu Verstand und zu Sinnen gekommen und dann kamen so erste Ideen, wie man Infektionsketten verfolgt und wie man allgemein sich irgendwie besser schützen kann, welche Regeln man aufstellen muss, aber das war wirklich träge und langsam und sehr ärgerlich aus Sicht der Vereine, muss ich sagen. Und trotzdem war dann irgendwann klar, weil doch die meisten Vereine bezahlte Spieler haben, bezahlte Arbeitsverträge und halt Sponsorenverträge, mehr als wir, dass da eine Verantwortung besteht, die halt so, ich nenne es mal ganz bösartig, über die Gesundheit hinausgeht, weil letzten Sommer wussten wir auch noch nicht genau, wie betroffen jetzt auch Rollstuhlfahrer von Corona sind oder wie betroffen überhaupt Menschen von Corona sind. Und wir hatten ja auch irgendwie 1000 Tote am Tag in Deutschland, auch wenn es meistens alte Menschen waren. Und ja, also wir sind immer noch eine Risikogruppe, deswegen wird auch ein Basti jetzt schon geimpft und nicht erst irgendwie, wenn ich geimpft werde. ja, und trotzdem, wie gesagt, die Verantwortung war auch wirtschaftlich und dann haben die Vereine diese Verantwortung, die der Verband denen gegeben hat, also macht was ihr wollt, so ungefähr, haben die genommen, diese Verantwortung, weil 8 von 10 Vereinen eben wirtschaftlich denken und haben dann mit einer Verzögerung von einem Monat, die für uns auch getätigt wurde, die Verzögerung, weil in München noch gar nicht gespielt werden durfte, haben die gestartet. Und wir haben uns das als Amateurverein, sage ich mal, angeschaut und ich habe immer wieder die Mannschaft abgeholt und die Meinung abgeholt und meine eigene Meinung gesagt und so hat sich das entwickelt, dass von nein, wir spielen nicht und schlechteren Fallzahlen und jetzt schon gar nicht irgendwie so im November zu okay, viele Sportler spielen wieder und haben Corona und es passiert wenig und es gibt jetzt Regeln und Gesetze, nach denen man handeln soll und wenn die Sportart uns so wichtig ist, dann spielen wir doch und halten uns an die Regeln, die es gibt. Also es war wirklich so immer so eine offene Kommunikation zwischen Mannschaft und Vorstand und ich sehe so, wie wir es gemacht haben, das eigentlich auch alles als richtig und korrekt dann aus unserer Sicht gesehen. Auch wenn die Liga jetzt dann daran vielleicht ein bisschen weniger Spiele hatte und wir auch weniger Spiele hatten, haben wir das, glaube ich, immer gemeinsam demokratisch entschieden.
Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass ihr von der Liga auf jeden Fall auch allein gelassen wurdet, was dann auch Hygienekonzepte und so angeht. Wie ist das jetzt für die kommende Saison? Also gibt's da jetzt mehr oder ist jetzt allgemein, dass ihr wieder so sagt, okay, oder ist von der Liga auch so, dass sie sagen so, okay, ja, das Risiko ist ja jetzt allgemein vielleicht doch mit Impfung ein bisschen niedriger und macht mal wieder selber.
Also ehrlich gesagt, wir hatten schon so eine Vorabstimmung mit der Liga und Corona mit Zuschauern oder so war ein Thema, aber ob wir spielen und es war wirklich ein dritter oder vierter Nebensatz. Also im Endeffekt geht man jetzt davon aus, dass es halbwegs normal weitergeht.
Okay, gut. Okay, aber das ist ja auch, denke ich mal, immer noch nicht davon ausgeschlossen, dass sich ja durchaus auch der Zustand halt auch noch verschlechtern kann. So, also ich meine, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer abzusehen. Wie war es denn jetzt generell? Habt ihr darüber nachgedacht, dann für so eine Saison vielleicht auch nochmal den Kader irgendwie ein bisschen zu verstärken, nachdem dann klar war, dass Flo und Laura nicht spielen? Oder war das so, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das einfach intern auffangen und quasi nehmt dieses Übergangsjahr so ein bisschen, um das vielleicht eh auch mal für die Zukunft zu proben?
Ja, also aus Vereinssicht muss ich sagen, dass wir Corona hat, glaube ich, viele Vereine in so eine Träge gesendet, weil man sich nicht mehr täglich in der Halle sieht und nicht mehr täglich die Sitzungen in Präsenz hat. Und die Kommunikation zwischen, also die Firmen kämpfen mit ihren Problemen und die Vereine kämpfen mit ihren. Aber gerade das Leben vom Verein, das ist ja tatsächlich letzten Sommer mal ausgestorben. Man hat sich nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen, nicht mehr ausgetauscht. Und als dann so klar war, die Liga startet, waren wir froh eigentlich durch diese Träge, weil wir wenig da uns irgendwie um neue Sachen oder neue Strukturen bemüht haben. Waren wir froh, dass die Sponsoren, die wir hatten, an Bord geblieben sind und wir die erste Liga stemmen konnten. Und gleichzeitig habe ich schon letzten Sommer, was ich getan habe, ist es halt mit einem Basti zu sprechen und mit einem Tim Peisker zu sprechen, dass der mal zu uns in die Halle kommt. Da war Corona dann wiederum ein Vorteil, weil wir durch die Bundesligamannschaft eine Lizenz zum Trainieren hatten. Und so konnte man eben junge Leute zu uns in die Halle locken und mal ein Testtraining machen lassen und dann auch von uns und unserer Truppe und unserer Qualität zu überzeugen. Und jetzt der langfristige Weg mit unserer Aufstellung, weil jetzt nicht jetzt mal schnell Coca-Cola sagt, hier habt ihr 3 Millionen und macht's, was ihr wollt, wird es der langfristige Weg auch wieder der regionale sein. Also der war schon so langfristig eigentlich der Plan, aber das Corona ist nochmal so eine Bestätigung dafür eigentlich, dass der Verein, das Herz, das ist die Region und nicht das Geld. Und wenn man sich davon abhängig macht, dann trifft man auch Entscheidungen gegen das Leben und für den Sport und für das Geld. Und das werden wir auf keinen Fall machen.
Das haben wir ja auch schon so eben auch schon, auch finde ich, in der Deutlichkeit auch schon von Flo gehört im letzten Podcast, der das ja eben auch betont hat. Basti, wie ist es denn jetzt bei dir, wenn du jetzt sagst, für die kommende Saison, was sind jetzt trotz all diesen Unwägbarkeiten überhaupt, wie es dann läuft und wie die Situation ist, kann man da überhaupt wirklich sportliche Ziele jetzt festlegen? Weil du ja auch gesagt hast, auch vor letzter Saison hast du jetzt nicht wirklich groß geplant, sondern eigentlich auch immer eher von Woche zu Woche geschaut. Aber oder wie kann man da vielleicht Ziele setzen auch dann?
Also ich denke, man kann Ziele setzen, aber es sind keine Zahlen, Daten, Fakten Ziele. Es sind eher so Werteziele oder Entwicklungsziele, dass man sagt, hier, ich gebe jedem Spieler eine individuelle Aufgabe, die er lösen muss. Um die zu lösen, muss er seine Skills individuell verbessern. Und wenn er diese Skills hat, dann habe ich diese Spielidee für die ganze Mannschaft sozusagen. Also jeder bringt sein Puzzleteil dazu, um das große Ganze zu erfüllen. Es sind eher solche Ziele, mit denen ich jetzt in der letzten Saison gearbeitet habe und mit denen ich auch weiterhin arbeiten würde. Weil, ja, es ist eine Ausnahmesituation und man kann nicht wirklich sagen, also wir visieren die Playoffs an oder so. Also das ist jetzt einfach außer Konkurrenz im Moment.
Genau, ihr habt vorhin, also stelle ich mir eben auch schwierig vor, wie du es auch sagst und so. Und ich meine, man muss ja in irgendeiner Form auch den Spielern Anreize geben und so. Das ist ja ganz klar, man muss ja immer Reize setzen. Jetzt habt ihr es im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, dass ihr vielleicht auch überlegt, für die zweite Liga dann nächstes Jahr zu melden. Benny, da ganz kurz an dich die Frage, ist das jetzt wirklich ein rein Kadergröße oder auch spielerqualitätstechnische Frage oder ist das auch eine etattechnische Frage?
Also wenn wir uns nicht irgendwie anders aufstellen wollen und Spieler anstellen wollen, dann ist das Etat eigentlich keine Frage, weil wir da, also wir können die Liga spielen, wenn wir mit den Spielern, die wir heute oder sagen wir mal gestern hatten, weiterspielen würden und Flo und Laura hätten wir, glaube ich, gar keine schlechte Truppe dabei, aber bei uns geht halt auch hier wieder, oder hier beim Spiel ist es ein bisschen andersrum. Die Wirtschaft jedes Einzelnen und das Leben jedes Einzelnen geht halt irgendwie vor den Sport. Und da entwickeln sich halt bei einigen, die jetzt fertig studiert haben oder einen neuen Teil im Leben anfangen oder so, die Tendenz dazu, dass eine Bundesliga einfach zu viel ist. Da ist man jedes Wochenende unterwegs, muss 3 bis 4 Mal Minimum trainieren, um irgendwie mit denen, die 10 Mal trainieren, mithalten zu können. Und da weiß man einfach, dass manche Leute höchstwahrscheinlich neue Prioritäten setzen werden. Und wenn es dann den einen oder anderen trifft, der halt für 10 bis 30 Punkte verantwortlich ist, dann muss man auch so realistisch sein und sagen, dass die erste Liga nicht möglich ist mit dem Kader und mit der Qualität, die man hat. Und gleichzeitig ist es so, dass durch Corona sicherlich der Graben zwischen der ersten Mannschaft, Iguanas, und dem Rest des Vereins nicht kleiner wurde. Also die erste Mannschaft, die hat sicherlich ein bisschen Freude in den Augen der Jungen gesorgt, weil sie sie spielen sehen durften im Internet. Aber trotzdem hat sie trainiert und alle anderen nicht. Und das ist ja dann sportlich gesehen natürlich ein Graben, der da gewachsen ist. Und um den auch wieder ein bisschen kleiner zu machen, zu schließen und wieder für eine Kontinuität irgendwie ins Vereinsleben reinzubringen, müssen wir, glaube ich, diese Gräben zwischen den Mannschaften wieder verkleinern und wieder einen Schritt zurück machen, um das Ganze wieder zur Gemeinschaft werden zu lassen.
Okay, aber ist dann nicht auch wieder vielleicht, also quasi, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so, dass eben Gabriel Robel sich höchstwahrscheinlich verabschiedet für seine Promotionsstelle, dass jetzt eben, das hast du vorhin auch kurz gesagt, dass Ken Robbins halt höchstwahrscheinlich mit seiner Frau zurück nach Australien geht.
Nürnberg, nicht Australien.
ach so, oh Gott, Entschuldigung, das heißt, oh, da habe ich jetzt alte Heimat voll ein bisschen falsch verstanden. Ups, okay, ja, Nürnberg. Also ich finde es schlimmer als Australien, aber gut, das muss jeder selber wissen. aber läuft man dann vielleicht nicht auch wieder Gefahr, dass man so jemanden wie auch gerade Flo oder Laura vielleicht in der zweiten Liga wieder unterfordert, auch gerade mit bei Laura oder mit Nationalmannschaft und so?
Also ich glaube, ich kann die Frage ganz gut beantworten. Das ist eine zweigeteilte Sache. Die eine Sache ist, du hast jetzt so Leute, die schon jahrelang erste Liga gespielt haben und die natürlich anderes Pensum an Training, an Spielen, an Schnelligkeit, an Intensität gewöhnt sind. Ja, die könnten sich unterfordert fühlen. In Anbetracht aber dessen, was der Benni gerade gesagt hat, dass jeder individuell sein Leben führt und dann noch jetzt eine Arbeitsstelle hat, dann jetzt mit dem Studium fertig ist und nach dem Job sich umschaut und das einfach eine parallele Karriere ist und eine Doppelbelastung ist, vor dem Hintergrund ist es vielleicht gar nicht Unterforderung, sondern wäre es in der ersten Liga sogar eine Überforderung. Also das ist jetzt unter Anführungszeichen gesetzt von mir, aber das darf man sich nicht vorstellen, wie erste Bundesliga Eishockey oder Fußball oder so. Das ist, also wir in München bei den Iguanas, wir haben alle eine duale Karriere. Ist Basketball, Leistungssport, ja, 4-5 Mal die Woche trainieren, am Wochenende spielen, aber alle machen eine Ausbildung, Studium oder einen normalen Job. Und das ist einfach eine Doppelbelastung. Und dann ist Unterforderung gar nicht so nah. Ja.
Okay, also quasi das, also oder beziehungsweise wäre es ja dann auch bei euch sowieso ja auch wieder eine Thematik, dass ihr das ja sicherlich dann auch irgendwie wieder ja dementsprechend kommuniziert und irgendwie auch irgendwie zusammen entscheidet, eben als ja auch ein bisschen mehr als ein Verein oder halt ja wirklich auch als Verein, so wie man sich das so in einem Vereinsgedanken, dass eben alle auch was zu sagen haben, so vorstellt. Jetzt, um nochmal auch dein Fazit vielleicht noch ein bisschen zu hören, Benni, so ist das jetzt, sage ich mal, dein ja auch zurücktreten so ein bisschen in die zweite Reihe, also zumindest was jetzt, sage ich mal, das ganz tägliche operative Hallengeschäft angeht. Also gut, mit Corona hast du es dir sicherlich nicht so vorgestellt, aber ja, wie ist da so dein Fazit? Wie ist das gelaufen? So ein bisschen die Staffel über oder ein bisschen so die Teamübergabe an Basti, aber auch jetzt so deine ja jetzt mal alleinige Arbeit als Vorstand?
Ja, ich muss sagen, ich habe das Ganze auch ein bisschen unterschätzt. Also ich bin ja so in die zweite Reihe gegangen mit der Motivation, dass ich die Zeit, die ich vorher quasi nicht hatte oder für Basketball und Training und Vor- und Nachbereitung genutzt habe, dafür nutzen kann, in den Verein zu investieren. Aber was ich nicht bedacht habe, ist zum einen, dass mein Job, wo ich jetzt bin, der fordert mich schon, fordert und fördert mich. Also fordert ist da fast zu negativ der Ausdruck. Das ist genauso eine Leidenschaft, wie es früher Basketball war, hier in der Region, wo ich mich befinde und was ich mache. Und das ist halt das, was meine Familie ernährt. Und da stecke ich eben gerade lieber und mehr Zeit rein, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Und zum anderen war mir auch nicht ganz bewusst, dass wenn die Frau 3-mal die Woche ins Training fährt oder zu Spieltagen und auch mal ein Wochenende weg ist, dass dann die Zeit mit den Kindern noch mehr Zeit raubt. Also es ist fast anstrengender, die Kinder allein zu Hause zu haben, als im Bus mit dem Verein zu sitzen und mit den Spielern zu quatschen und vielleicht auch mal irgendwie sich Gedanken über den Verein zu machen. Also diese freien Stunden, wo man mal Auto fährt oder wo man mal halt in der Halle sitzt oder sonstiges und sich operative Gedanken machen kann, die ist auch komplett weggefallen dieses Jahr, dadurch, dass die Johanna eben gespielt hat und dann meine 2 Kinder zu Hause waren. Und wenn ich dann mal nicht mit denen eingeschlafen bin am Abend, dann habe ich halt eher den Laptop aufgemacht, um irgendwie noch was für die Arbeit zu erledigen oder habe mich mal entspannt, als dass ich dann auf den Verein umswitchen konnte. Also es ist so ein natürlicher Prozess, der vor allem diese 2 Gründe, meine neue Arbeit und also auch den Wandel der Familie, aber auch dieser Wechsel von mir als Spieler und Trainer zu Johanna, die ja schwanger war die Saisons davor oder halt mal verletzt war, die hat halt Vollzeit jetzt wieder Leistungssport betrieben. Und das hat mich mir noch mehr Zeit weggenommen, mich um den Verein zu kümmern, als ich es mir hätte vorstellen können. Oder ich habe das überhaupt gar nicht mit eingerechnet. Und jetzt, um das abzuschließen, weil ich schon lange geredet habe, was ich aber mega geil fand, ist, dass dann andere Leute, wie vor allem die Johanna Kienast, der Basti dann als Trainer, der auch das operative Geschäft irgendwie mit wissen muss, was da los ist und da mit arbeiten muss, und auch dann die Leute in der Halle, dass die dann die Saison doch noch aufgestellt haben und das ganze Ding durchgezogen haben, das hat mich sehr stolz gemacht. Und auch die Mannschaft dann spielen zu sehen, also ich habe kein einziges Spiel verpasst, das war für mich genauso Leid und Glück gleichzeitig zu sehen, dass sie erstmal nicht so toll den Zugriff gefunden haben, aber auch überhaupt, dass sie gespielt haben und wie gut es dann verlaufen ist über die Saison. Das hat mich mächtig stolz gemacht.
Ja, das hat der Flo ja auch anklingen lassen. Der hat ja auch gesagt, dass es für ihn absolut seltsam war und er auch dieses Kribbeln hatte, wenn er nur vorm Laptop saß und so, aber dann halt eben doch nicht dabei zu sein und so. Das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation. Vielleicht da aber auch gerade, weil du ja auch so ein bisschen geschaut hast, wie man vielleicht auch die Liga weiterentwickeln kann und so, was Sponsoren und so angeht, das dann vielleicht jetzt auch gerade, wenn du sagst, du machst jetzt nochmal diese Transition während Corona, ja, ist es vielleicht, wie du auch sagst, so ein bisschen, die Zeit bleibt gefühlt so ein bisschen stehen auch irgendwie und es ist immer eher die Frage, ob überhaupt irgendein Wettkampf stattfindet, aber vielleicht nicht so sehr diese Optimierungswahn wie sonst und vielleicht dann da auch so ein bisschen, ja, vielleicht, ja, beruhigt sich das ja auch alles noch ein bisschen und ihr kommt eben auch alle wieder gut rein und ja, im Endeffekt muss man dann ja eh oder wird ja eh überhaupt erstmal auch abzuwarten bleiben, wie die Saison dann überhaupt jetzt läuft, die nächste und so. Und ich meine, dann bei der nächsten ist halt genau die gleiche Frage. Also man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass man es wirklich in naher Zukunft los ist. Vielleicht nochmal so ein bisschen auch um auch eure, sag ich mal, eure Geschichte nochmal so ein bisschen abzudecken. Basti, du warst auch, wie gesagt, sehr lange ein absoluter Schlüsselspieler bei den Iguanas, auch als Kapitän. Mhm. Was war vielleicht so dein, ganz lapidar gefragt, was war so dein Iguanas-Moment so in deiner Spielerkarriere noch?
In meiner Spielerkarriere. Da gab es ein paar. Wir haben natürlich einmal grandios zu Hause gegen Landil gewonnen. In einem Spiel mit unglaublich vielen Highlights. Also es war ein spektakuläres Spiel, da war alles dabei. Es war ein Highlight. Der Flo Mach hat aber auch dieses Hamburg-Spiel angesprochen letztes Mal, wo wir wirklich in diesem Schneechaos da nach Hamburg gefahren sind mit dem Zug und dann noch U-Bahn umgestiegen und so. Und dann haben die damals noch so ein die großen Spieler da eingekauft. Und dann habe ich persönlich in der ersten Halbzeit ziemlich bescheiden gespielt. Also war meine Wahrnehmung. Anderen haben gesagt, es war gar nicht so daneben, aber ich fand es total blöd und wir waren hinten und in der Halbzeit habe ich gesagt, so jetzt, wenn ich es jetzt nicht reiße, reißt es niemand. Und dann haben wir das Spiel gedreht und das war für mich ein Highlight, weil gar nicht so das Ergebnis an sich, sondern einfach, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Spieltag, die Mannschaft geglaubt hat, dass wir wirklich gegen jeden gewinnen können. Das war so Mentalitätschanger oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Und ansonsten diese ganze Mannschaft und dieser Verein, also es gibt nicht den einen Moment, es ist dieser ganze Ritt. Also wenn ich da in diese Sporthalle reinkomme und diese Jungs und Mädels sehe, dann bin ich zu Hause. Das ist eigentlich der Moment. Ja, wenn ich jedes Mal da reinkomme und die Leute sind da, das ist der Moment. Ja.
Muss ich nochmal sagen, finde ich einfach unfassbar schön, wie gesagt, weil sich gerade in diesen Punkten einfach auch, ja, alle eure Aussagen immer so gleich nehmen, auch von den Spielern, auch was man jetzt nicht nur im letzten Podcast, sondern was wir ja auch so in den letzten Jahren, wenn wir bei euch waren, auch immer gehört haben und was man, wie gesagt, auch absolut halt auch merkt und so und halt auch gerade, was eben auch weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, auch damals so Landil geschlagen, vielleicht für die, die es nicht so oder die jetzt noch nicht so tief drin sind und so, Landil gehört ja mit den Thuringia Bulls so zu den Riesenvereinen, ja, zu den absoluten Topvereinen in Deutschland, ja. Und so, und da ist natürlich dann sowas einfach auch, ja, gerade eben, wenn man eben auch ein bisschen aus anderen Verhältnissen kommt, eben aus Verhältnissen, wo eben nicht alles durchprofessionalisiert ist, ist das auf jeden Fall viel wert, das glaube ich. Benni, hast du dem Basti ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben oder hast du dich da komplett drauf verlassen, dass der ja quasi schon als Field General früher schon genügend Coaching-Ansätze hat?
Ja, also ich glaube, viele Tipps habe ich ihm nicht gegeben. Ich wollte auch nicht irgendwie sagen, so, ich habe jetzt das und das und das und das gemacht über die letzten Jahre und als du weg warst, noch das und das und das. Erstens wusste er ja, was ich so gemacht habe, als er noch da war. Zweitens wollte ich ihm auch überhaupt gar nichts irgendwie vorgeben, sondern ich finde, der Trainer muss seinen eigenen Stil entwickeln und er schaut sich das ab, was er für richtig hält und verarbeitet es dann für sich selber und bringt es dann wieder für sich aufs Feld. Sobald dann irgendein Hoeneß oder ein Rummenigge in deinem Rücken sitzt und sagt, stell den auf oder stell den auf, dann funktioniert das aus meiner Sicht überhaupt nicht. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich in den ersten Spielen, wenn ich mal was gesehen habe, da habe ich dann einfach mal Feedback gegeben, wo ich Potenziale gesehen habe oder mehr, also wenn ich etwas öfter gesehen habe, dass ich das dem Basti mal das WhatsApp so durchgeschrieben habe und das war so meine einzige, wenn man so nennen will, Hilfestellung, aber da bin ich mir auch sicher, dass der Basti dann den gesunden Filter hatte, zu sehen, was ihm wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist und das dann so verarbeitet hat für sich, dass die Mannschaft dann von Spiel zu Spiel gewachsen ist, was wir auch wirklich, das muss man ja wirklich dem Basti hoch anrechnen, finde ich, tatsächlich über diese 10 Spiele oder was das jetzt war, durchweg gesehen hat, dass die Mannschaft einfach besser und besser und besser und besser wurde und dann am Ende fast, aber nicht ganz belohnt wurde. Aber es war einfach sehr, sehr schön zu sehen und da musste man gar nichts irgendwie dazu groß beitragen, sondern das hat er alles selbst gemacht mit der Mannschaft.
Basti, jetzt an dich, gab es eine Sache, wo du gesagt hast, die hast du dir vielleicht schon so in all den Jahren ein bisschen abgeguckt, oder gab es eine Sache, wo du gesagt hast, das will ich auf jeden Fall anders machen?
Als beim Benny?
Ja.
Also Benny, ja klar. Ganz konkret, der Benny war ein ganz toller Trainer, gerade in Bezug der Vorabspielanalyse. Also so Schwächen, Stärken des Gegners analysieren und unsere Stärken und Schwächen darauf auslegen und anpassen. Da er natürlich jahrelang zugeguckt und mitgedacht und klar, das ist irgendwann drin. Also das habe ich natürlich mitgenommen. Ich habe persönlich versucht, ein ruhiger Coach zu sein, weil der Benny das falsch gemacht hat, sondern der Benny hatte einfach andere Charaktere, mit denen er auch mal Tacheles reden konnte. Die habe ich jetzt nicht so gehabt. Ich bin viel weiter gekommen, weil mit den Spielern, die ich habe, indem ich sensibler auf sie eingegangen bin. Ich musste keine Wände einreißen, damit die mir zuhören. Der Benny hatte solche Spieler, da war ich zum Beispiel so einer. Der musste dann schon ein paar Wände einreißen, damit er mal Gehör findet oder so. Und das war aber einfach nur, ich glaub, da geht's gar nicht so sehr um den Benny oder um mich, sondern wenn du Trainer bist, versuchst du, die Spielidee so durchzukriegen, dass es einfach am effizientesten ist. Und dann passt du dich halt an. Also so ging es mir jetzt. Ja. Ich habe mich dann einfach angepasst und habe versucht, ein ruhiger Trainer zu sein.
Ja, aber ich denke mal auch, ich meine jetzt auch gerade, weil ich es auch mit Benny davor kurz hatte, der ja auch meint, der war wirklich auch immer so in der Zone, weil wir darüber geredet hatten, weil ich eben meinte, bei den Spielen, die ich immer so gesehen habe, da hat er immer den Gabriel Robel eben auch, den wir auch da hatten, eben immer sehr lautstark und mit sehr viel harter, lauter Liebe gecoacht und so, aber wie gesagt, immer halt, ja, gecoacht halt, ja, also das ist ja immer auch so eine Sache, aber ich glaube, ihr seid ja dann eben auch vielleicht vom Typ auch einfach ein bisschen unterschiedlich und so, und deshalb ist es ja eh auch so ein Ding, aber natürlich trotzdem auch irgendwie, ja, wie gesagt, auch einfach da nach wie vor eine schöne Sache, dass du dann eben für jemanden wie den Benny übernimmst und so, sage ich mal, zum Thema Iguana-DNA und so ist das natürlich absolut passend. Der Flo hat eben auch gesagt, und du hast es vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen, Benny, dass es eben weiterhin um die regionale Lösung, sage ich mal, geht, wenn ihr jetzt auch vom Kader Planung oder allgemein generell auch davon, wie die Mannschaft aussieht, spricht. Und ihr eben nicht quasi sagt, ihr professionalisiert auch durch und dann ja quasi kann man sich ja eh holen, wenn man will. Vielleicht mal einfach nacheinander oder auch je nachdem, wem einfach zuerst was einfällt. Das ist ja immer ein bisschen schwierig so, weil ich meine jetzt auch gerade, ich sag mal, jede oder beziehungsweise bei den meisten Sportarten außer Fußball ist ja so, dass einem jetzt die Jugendlichen vielleicht nicht immer unbedingt die Bude einrennen. So. Was sind da vielleicht bei euch Ansätze, wo ihr sagt, dass ihr halt eben weiter dieser Club aus einer attraktiven Stadt, ein Club mit einer attraktiven Spielidee, mit einem familiären Umfeld, aber eben halt auch dieser Möglichkeit für Spieler, oder auch für junge Spieler, dass sie sich entwickeln können. Wie wollt ihr das weiter so gewährleisten?
Ja, Alter vor Schönheit, Benny.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns eigentlich nichts mehr beweisen, weil wir haben mit 4 Spielern die Iguanas gegründet und hatten dann 4 Jahre später 4 Mannschaften, wo die jungen Mannschaften und die Mannschaften unter der ersten Liga nicht die waren, die darum kämpfen mussten, welcher Spieler da jetzt noch dazukommen muss, damit das funktioniert, sondern das ist... Die Leute sind halt einfach aus dem Umkreis München und da ist ja die Anziehungskraft, geht ja bis Ingolstadt, Ulm, Tirol und so sind die Spieler zu uns gekommen, weil sie wissen, was die an uns haben. Und das wäre natürlich cool, egal in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, dass wir diese Anziehungskraft erhalten, indem wir einfach Leute wie Basti, wie die Birgit Meitner, wie die Moni Wiesnet, und auch der Kern, der halt früher immer da war, dass man die Leute wieder dazu motiviert, in die Halle zu kommen, wenn sie wieder in die Halle dürfen. Man kann es ja kaum glauben. Ich war kein einziges Mal in der Halle in dieser Corona-Saison. weil ich meine Kinder nicht mitnehmen konnte und sie auch nicht irgendwie x-beliebig weitergeben wollte für den ganzen Tag. Aber sobald die Türen wieder öffnen, muss man die Leute, die wichtig sind für die Jugend und für die Sportler, wieder in die Halle bringen. Und es sind halt, die kommen tatsächlich wegen guten Trainern. Das muss man einfach sagen. Die kommen wegen der Gemeinschaft. Das ist eine Sache. Das ist für die zweite Mannschaft oder so. Die freuen sich halt, wenn sie da mal ein Bier trinken nach dem Training. Freut sich die erste auch. Aber die Gemeinschaft ist ein großer Magnet. Und der zweite große Magnet ist Qualität in den Trainern und in der Spielweise. Und wenn man die zwei Punkte weiterhin irgendwie sich auf die Fahne schreibt, glaube ich, muss man das einfach nur durchziehen und dann kommen weiterhin die jungen Spieler und alle anderen im Umkreis, die Bock haben, was zu lernen zu uns.
Genau, ganz kurz, Basti, bevor du natürlich auch nochmal zu Wort kommst, das hat ja der Flo eben auch gesagt, dass er eben auch gerade dich, Basti, da auch absolut als jemand sieht, der eben auch jungen Spielern viel mitgeben kann. Du hast es eben auch ja, oder du hast ja generell schon ein bisschen anklingen lassen, wie auch deine Vorbereitung oder deine Arbeit mit den Spielern aussieht. Hast du jetzt trotzdem noch irgendwas hinzuzufügen, wie du jetzt sagst, eben gerade in Bezug jetzt dann auch auf die nächsten Jahre noch Sachen, die du aufbauen, einbringen möchtest oder auf die du den Fokus setzen möchtest, einfach in der Arbeit mit den jungen Spielern?
Ja, klar. Also zwei Sachen. Einmal glaube ich, dass, so wie der Benny das gesagt hat, der Weg bei den Iguanas steil nach oben ging. Also innerhalb von 4 Saisons, 4 Mannschaften etc. Hut ab. So, jetzt war das aber auch eine außerordentlich talentierte und befreundete Gruppe, die das Ganze so am Leben gehalten hat. So, jetzt haben wir die Situation, dass jeder so ein bisschen seine Wege geht und da vielleicht einfach die Luft raus ist. Was uns fehlt, ist so diese breite Basis, dass wir uns aufstellen können, dass wir eine ordentliche Jugendarbeit haben, mit vielen jungen Talenten, mit vielen Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. Das ist jetzt wegen Corona auch weniger, das wird nach Corona natürlich mehr. Aber ich glaube, um langfristig auch wieder erste Liga irgendwann spielen zu können, brauchen wir eine breite Basis. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, egal wer das hört, da soll jetzt keiner denken, oh, Iguanas, die spielen jetzt erste Liga und der Gabriel Robel und was weiß ich. Nee, jeder soll zu den Iguanas kommen und es gibt für jeden einen Platz, weil jeder soll verstehen, dass die Iguanas auch nur größer und besser werden, indem sie mehr Hilfe bekommen. Und jeder kann helfen im Endeffekt. Also je mehr Mitglieder wir haben und je mehr Leute wir haben, die Basketball lieben, so wie wir das tun, wird das weiterlaufen und größer werden. Also deswegen, egal wer das hört, könnt mir gerne schreiben oder man findet mich online überall oder auch direkt an den Verein. Also alle sind willkommen.
Wir können auf jeden Fall auch nochmal den anderen Link dann in die Beschreibung packen, aber wie gesagt, auf jeden Fall, man findet euch auf jeden Fall, das genau. Absolut. Jetzt warst du ja auch so ein bisschen vielleicht so, du hast auch gesagt, es war eben auch eine sehr, sehr spezielle Gruppe und eben auch, also der Erfolg und auch, ja, wie schnell es dann eben auch in die erste Liga und dann ja auch in die Playoffs ging und so, ihr hattet ja auch eine Playoff-Saison und so, das ist nicht selbstverständlich und ja, da muss man halt dann vielleicht doch einfach wieder sagen, dass halt dann vielleicht auch mal wieder so ein bisschen rebuilden muss oder wieder ein bisschen auch ein neues Fundament schaffen. Jetzt, Benny, ich weiß jetzt nicht, auch wenn du sagst, es ist nicht so viel jetzt da vorangegangen, auch während Corona, aber ich glaube, du meintest da auch schon mal, dass ihr da überlegt habt, auch nochmal wegen auch Kooperation mit anderen Vereinen oder so. Gibt es da irgendwas oder ist das eher so ein, das bleibt, also bleibt quasi bei normalen Spielern, möchte wechseln oder so?
Nee, also wir sind in offenen Gesprächen auch wieder mit dem USC München, dass man da wieder die Kräfte bündelt. Inwiefern weit das schnell oder langsam vorangeht, weiß ich nicht. Aber ich gehe da davon aus, dass es schon irgendwie interessant ist, dass man in München eine Rollstuhlbasketballadresse hat, auch wenn die auf mehrere Hallen verteilt ist und nicht immer sich entscheiden muss, gehe ich dahin oder dahin. Ich denke, der natürliche Prozess wird es irgendwie regeln, aber der sollte lieber Hand in Hand gehen, anstatt irgendwie getrennt voneinander. Insofern sind wir auf unserer Seite und auch, glaube ich, der OSC München froh, dass man sich wieder annähert und dass man wieder Konzepte irgendwie entwickelt, wie man das zusammen machen kann. Am Ende wäre es natürlich gut, wenn das alles und wieder unter einem Dach läuft. Und was wir, also auch zu dem, was der Basti gesagt hat, was wir ein bisschen anders machen vielleicht als irgendwie andere Vereine ist, wir wollen ja nicht die Spieler irgendwie klauen, sondern wir wollen die Spieler weiterentwickeln. Und wenn ein Spieler wie der Lukas Glossner zum Beispiel, wenn man den nimmt, der ist zu uns gekommen, der hat noch 2 Jahre in der Mannschaft von Ingolstadt gespielt, wo er halt herkommt, wo seine Heimat war. Und ist teilweise sogar dort mit Priorität aufgetreten, weil es wichtig ist, dass die Vereine, die jungen Spieler ausbilden, halt nicht daran leiden, dass wir die Leute quasi wegwerben, sondern die Leute sollen die Anziehungskraft einfach spüren und den Willen, besser zu werden. Und dann sollen sie uns als nächsten Schritt sehen. Aber gleichzeitig ist das Beste für die jungen Spieler, wenn sie dann so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Das können die halt bei ihrem Ex-Verein weiterhin mit der Möglichkeit der Doppellizenz. Und deswegen ist das einfach nur eine breite Plattform, wo wir eben im Verein sind, wo man sich weiterbilden kann und weiterentwickeln kann nach dem Schritt des Hobbysports irgendwo im Umkreis, sei es in Dachau, in Ingolstadt oder wie die ganzen kleineren Vereine heißen, wo die Ambition halt nicht der Leistungssport ist oder die Weiterentwicklung, sondern eben das Hobby, das regelmäßige Treffen. Und da bilden wir einfach eine Plattform, die, glaube ich, sehr fair ist gegenüber allen unseren Vereinen auch um uns herum. Und das soll immer alles Hand in Hand laufen.
Vielleicht jetzt auch nochmal an dich die Frage, Basti, weil wir jetzt eben auch viel über Weiterentwicklung gehört haben. Gibt's vielleicht einen Punkt, wo du jetzt auch nochmal nächstes Jahr konkret sagst, da möchtest du oder ich weiß nicht, das möchtest du dir vielleicht noch mehr aneignen oder so? Oder du hast jetzt gesagt, sowas wie Videostudium ist dir wichtig, auch viel der Kontakt mit den Spielern, aber gab es jetzt noch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich vielleicht gerne noch als Coach mehr als Attribut gehabt?
Ja, also ich denke, da das ja meine erste Coaching-Saison war und wir im Endeffekt ja nur die Rückrunde gespielt haben, also die Hinrunde, wir sind ja jetzt auch von Spiel zu Spiel besser geworden und hätten jetzt ja fast im letzten Spiel sogar gewonnen und dann war leider die Saison vorbei. Also im Normalfall wäre das die Hinrunde gewesen und dann hätte man richtig Bock gehabt, die Rückrunde zu spielen nach so einem Spiel, wie wir das hatten. Was ich für mich festgemacht habe, ich bin jetzt, war Rookie-Coach, jetzt bin ich nächste Saison kein Rookie-Coach mehr und werde mir natürlich über andere Sachen Gedanken machen, mich selber auch anders vorbereiten, aber auch so ein bisschen mehr Überblick haben über das Spielgeschehen. Und ich vergleiche das einfach mit dem Autofahren. Also am Anfang muss man an alle Verkehrsregeln denken und wo ist das Gaspedal und die Kupplung und was weiß ich. Und irgendwann ist das alles automatisch. Ja. Und dann musst du nicht mehr überlegen, wie viele Auszeiten habe ich jetzt noch in dieser Halbzeit und kann ich jetzt den Sali mit 3,5 Punkten gegen den Kolby mit 3 Punkten einwechseln oder nicht, sondern dann hast du das einfach im FF. Und solche Sachen, denke ich, werden mir nächste Saison leichter fallen. Mein persönliches Ziel ist dann natürlich, viel souveräner zu sein und wieder mit einem leicht abgeänderten Team, da wir ja ein paar Abgänge haben und Flo und Laura wahrscheinlich wieder dazukommen werden, wieder das Team neu aufzustellen. Also das wird für mich so das A und O. Ja.
Du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass es halt dann eben wirklich blöd war, weil du ja eben auch selber gesagt hast, okay, dann nach quasi der Rückrunde, die eure Hinrunde war, war der Bock da und da war auch die Motivation natürlich da. Hast du jetzt das Gefühl, du konntest das bisher so durch den Corona-Sumpf, der nach wie vor noch so herrscht, ganz gut retten? Oder glaubst du, dass es dann wieder wenn man dann auch wieder konkreter an die Saison rangeht, dass es dann auch wieder so von selber einfach wieder losgeht? Oder wie ist so, oder auch generell, wie ist so die Stimmung in der Mannschaft vielleicht einfach jetzt momentan auch?
Also die Stimmung ist gigantisch. Also wir haben leider nichts gewonnen, aber so wie es der Benni vorhin gesagt hat, wir haben uns halt wirklich entwickelt. Und das hat auch jeder im Training gespürt. Also wir hatten natürlich auch Trainingsübungen, die wir konstant wiederholt haben, wo wir dann einfach auch messen konnten, die haben wir vor einem Monat nicht gekonnt oder die sah grottenschlecht aus und jetzt läuft das ganz gut. Und solche Sachen haben wir dann wieder in unser Spiel eingebaut. Also, und wenn du, also es gibt so drei Parameter für mich persönlich, warum ich Sachen mache. Das ist einmal Spaß, Erfolg und Geld. So, das sind so drei Sachen, wofür ich gerne was mache. Und das habe ich meinen Spielern auch gesagt. Und wir hatten auf jeden Fall Spaß und wir hatten auf jeden Fall Erfolg, auch wenn es jetzt keine zwei Punkte in der Liga waren, aber wir haben uns wirklich entwickelt und können jetzt in die nächste Saison gehen und sagen, wir fangen nicht bei Null an beispielsweise. Also deswegen, die Stimmung ist mega. Die Jungs kommen eine Stunde vorher ins Training, bevor ich da bin und sind schon komplett durchgeschwitzt, bevor wir mit dem Training überhaupt anfangen. Also das, die haben richtig Bock. So.
Sehr schön. Nee, ist ja auch sehr gut zu hören, aber das ist dann wahrscheinlich auch wirklich so, da war das dann vielleicht auch genau das Richtige, eben dann, ja, wie, also, oder beziehungsweise da war dann auch einfach überhaupt spielen, ja, auch wenn es dann eben ein bisschen in so einer seltsamen Situation war, auf jeden Fall auch gut, überhaupt wieder so ein bisschen, ich meine, alle vermissen es, aber wenn man es dann nochmal spielt und dann auch wieder weiß, geht dann auch wieder weiter, ist ja auch nochmal die Motivation groß. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem, obwohl ich mir da gar nicht viel von der Hoffnung, jetzt auch gerade an dich, Benni. Wir wissen traditionell, dass bei euch dann auch etwaige Zugänge immer eher spät vermeldet werden. Gibt es da schon irgendwelche Pläne, Ideen, Möglichkeiten, dass ihr sagt, ihr, wo du jetzt weißt, ihr könnt vielleicht auch dann den einen oder anderen Abgang so ein bisschen ersetzen oder auffangen, oder ist das alles noch überhaupt nicht spruchreif?
Also der Basti wird sich wahrscheinlich mehr umschauen als ich, ja. Was das angeht. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich hoffe, dass wir wieder mit dem USC München näher zusammenarbeiten, dass man irgendwie die jungen Spieler wieder in den Ligen ein bisschen mehr austauschen kann. Da hoffe ich mir, dass ein, zwei Talente einfach in der zweiten Liga, wenn es so kommt, zu der Mannschaft dazustoßen, aber der USC München ist jetzt nicht der einzige Verein in unserer Nähe, der Talente bei sich rumschwirren hat. Insofern, ich kann sagen, dass wir niemandem irgendwie Geld zahlen werden, damit er in München wohnt und dort spielt. Aber ich hoffe, dass es in der Umgebung, und da fallen wir auch außer Spielern beim USC noch ein, zwei Leute ein, dass die Bock haben, den nächsten Schritt zu machen bei uns mitzutrainieren. Also ich hoffe, dass wir zwei bis drei junge Kräfte einfach noch dazu bekommen in die Mannschaft.
Und Basti, was kannst du da noch, wenn Benni schon so viel Sand gesagt hat, dass eher du dann auch vielleicht umtriebig bist, wie viel kannst du da noch on top noch draufhauen? Wie weit kommen wir noch?
Ja, also ich schaue mich natürlich um, was bei uns in der Region da ist und wer uns gut tun würde. Spielerisch, aber auch menschlich. Also das ist ja immer so eine Sache. Und wer auch Lust hätte, von mir was zu lernen, also das muss ja auch passen. Also Namen gibt es da noch nicht zu nennen. Aber ja, ich hoffe auch auf zwei bis drei neue Leute. Inwiefern das realisierbar ist, kann ich heute noch nicht sagen.
Ja, aber ist ja auf jeden Fall, ja, wie gesagt, dann trotzdem da natürlich auch,
ja,
auch positiv, wenn man dann eben einfach auch, also ich meine auch, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass gerade jemand wie Gabriel Robel, ja, der eben auch von Beginn an dabei war, natürlich kann man den dann eben nicht, auch gerade mit jüngeren Leuten, natürlich nicht direkt 1:1 ersetzen, weder menschlich noch spielerisch, aber ist ja auf jeden Fall, also ich meine, auch das wieder, weil wir es ja auch vorhin davon hatten, so ist, ihr lebt ja auch einfach davon, dass halt, ja, wieder neue Leute dazukommen und so, und gefühlt kann man ja eigentlich auch nie genug Leute haben und so, ja, sondern, ja, für jeden gibt es da auch ein Plätzchen. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz, jetzt auch im Hinblick auf Olympia, so, oder Benni, du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, so, da geht es dann oft mehr um Geld als um Gesundheit. Macht ihr euch dann da quasi nochmal oder macht ihr euch dann da quasi auch nochmal gesondert so ein bisschen Sorgen oder habt ihr nochmal Bedenken, wenn dann eben jemand wie die Laura da dann quasi hinfliegen würde, was aus Hygienekonzepte angeht, auch bei so einem großen Verband?
Wer soll zuerst?
Wer will?
Also ich kann dazu sagen, ich gehe davon aus, dass alle, die nach Tokio fliegen, bereits geimpft sind. Insofern mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Was ich nicht ausschließen würde, ich bin aber kein Mediziner und auch kein Wissenschaftler, aber einfach mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das Coronavirus jetzt nicht eins der dümmsten Viren auf der Welt ist. Und wenn sich das nochmal weiterentwickelt und das ganze Impfen für den Arsch ist, dann geht das Theater halt von null los. Und das kann ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht noch diese ganze positive Trendwende, die das Impfen jetzt bringt, nochmal gehörig einbremsen könnte. Aber ich bin da mehr Optimist als Pessimist und sage, wir sind im Juni mehr oder weniger herdenimmun hier in Deutschland und alle, die nach Tokio fliegen, werden geimpft sein. Zuschauer sind bereits aus Übersee ausgeschlossen. Also ich gehe davon aus, dass das mit Recht und Ordnung alles zugeht und Tokio stattfinden wird und freue mich auch drauf, wenn unsere Sportler da teilnehmen dürfen.
Ja. Ja, also ich glaube auch, so ähnlich wie der Benni, dass dadurch, dass keine Zuschauer von außen, von Übersee dort sein dürfen, wird das Risiko natürlich deutlich geringer. Wir werden hoffentlich bis dahin alle geimpft sein. Ich glaube aber auch, dass das ganze paralympische und internationale Olympische und Paralympische Komitee solche Hygienekonzepte aufstellen, dass man da gut als Sportler Sport machen kann. Garantien gibt es natürlich nicht, was ich persönlich einfach schade finde. Das wird natürlich nicht vergleichbar mit Rio oder London oder anderen Olympia und Paralympics, wie es vorher war, einfach, weil die Zuschauer nicht da sein werden. Also das ist so ein bisschen schade, aber so gesundheitstechnisch traue ich da den Organisatoren voll und ganz zu, dass die Sportler da gut durchkommen.
Ja. Da erhofft man sich dann doch von so einem größeren Verband dann noch ein bisschen mehr Unterstützung als von der RBBL bisweilen. Genau. Das hofft man natürlich sowieso, dass das alles gut geht, aber wie du ja auch sagst, ich meine, ganz risikofrei ist man einfach gefühlt nie. Von meiner Seite wär's das. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr beide zu Gast wart heute. Und wenn ihr jetzt nicht noch, ich meine, wir hatten deinen Aufruf schon, Basti, auch da nochmal, jeder, der Bock hat, soll es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, wie gesagt, auch da keine Scheu und so. Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, kein Verein wird euch da wegschicken. Ihr habt jetzt hier nochmal offiziell gehört, im Gegenteil, sondern man freut sich sogar sehr, sehr und wie gesagt, hat euch gerne dabei. Und deshalb, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt weiter gesund und natürlich auch alles Gute für die nächste Saison euch beiden.
Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.